Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Wir blicken zurück auf die wichtigsten Auslandthemen dieser Woche. Der Krieg in Syrien tobt immer heftiger. Wir fragen, welche Rolle die Religion in diesem Konflikt spielt. Dann auch Syriens östlicher Nachbar, Irak, kommt nicht zur Ruhe. Wir erklären, wer hinter der jüngsten Bombenserie steckt. Und François Hollande hat im Wahlkampf viel versprochen. Jetzt muss er zeigen, was er davon halten kann. Frankreichs größter Autobauer, Peugeot Citroën, schreibt tiefrote Zahlen und muss Stellen abbauen. Sie hören DRS 4 News. Am Mikrofon Christina Scheidecker. Die Kämpfe in Syrien haben diese Woche nochmals an Intensität gewonnen. In den Reihen der Aufständischen kämpfen dabei vor allem Angehörige des sunnitischen Islams. Das Regime stützt sich auf das Alawitentum, zu dem auch Präsident Bashar al-Assad gehört. Aber welche Rolle spielt die Religion in diesem Bürgerkrieg wirklich? Katrin Ülci fragte den Nahost-Spezialisten Michael Lüders in Berlin, ob in Syrien ein Religionskrieg im Gange sei.
Den Anschein hat es. Der Konflikt wird immer mehr ein Konflikt zwischen verschiedenen Ethnien und religiösen Gruppen. Syrien ist ein sehr heterogener Staat und es ist ein Staat, in dem seit 40 Jahren eine religiöse Minderheit, die Alawiten, über den Rest des Landes mehr oder weniger herrschen. Die Alawiten, die eine Abspaltung sind des Schiitentums, stellen gerade einmal 15% der Bevölkerung, aber sie kontrollieren den Staat, die Armee, den Teil der Wirtschaft, der staatlich gelenkt ist, und die Verwaltung. Aus diesem Grund wird auch ersichtlich, warum die Alawiten so wenig geneigt sind, sich demokratisch zu öffnen, denn eine freie Wahl würde sofort ihre Niederlage bedeuten gegenüber den Sunniten, die etwa 60% der Bevölkerung stellen.
Der Bürgerkrieg ist auch in Damaskus angekommen. Sie, Michael Lüders, haben lange in Damaskus gelebt. Damaskus ist ja eine Stadt, in der die Menschen mit unterschiedlichsten Religionen über Jahrhunderte sich gut verstanden haben, miteinander gelebt haben. Ist für Sie da ein Religionskrieg überhaupt vorstellbar?
Bei dem Begriff Religionskrieg muss man vielleicht genauer hinschauen. Es geht hier nicht darum, dass jetzt die Anhänger oder die Gegner einer bestimmten religiösen Lehre aufeinander eindreschen in der Frage, welche religiöse Lesart bestimmter Texte nun die richtige sei. Es ist vielmehr so, dass es Konfliktlinien gibt in der syrischen Gesellschaft, vor allem die Frage um Macht und Herrschaft, die entlang ethnischer und religiöser Linien zunehmend entschieden wird, vor allem auch deswegen, weil das Regime von Bashar al-Assad ganz bewusst die Minderheiten gegen die Mehrheit angestachelt hat und umgekehrt. Und das Besorgniserregende an dieser Entwicklung ist, dass sie irgendwann nicht mehr zu kontrollieren sein wird. Wahrscheinlich ist das jetzt schon nicht mehr der Fall. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass sunnitische Extremisten Aleviten auf offener Straße erschießen, nur weil sie Aleviten sind, und umgekehrt tun das alevitische Extremisten mit Sunniten. Das ist also eine sehr gefährliche Entwicklung, und wir wissen aus dem Bürgerkrieg im Libanon in den 1980er Jahren und der Entwicklung im Irak nach dem Sturz von Saddam Hussein 2003, dass eine solche Entwicklung in einen langjährigen Bürgerkrieg abgleiten kann mit furchtbaren Folgen für die Zivilbevölkerung.
Es gibt eine Initiative, die sich Musalla nennt, was Versöhnung heißt. In dieser Initiative haben sich Vertreter verschiedener Religionen und gesellschaftlicher Gruppen zusammengeschlossen. Was macht jetzt diese Gruppierung?
Ich würde mal sagen, das ist ein sehr ehrenwerter, aber auch hilfloser Zusammenschluss von syrischen Bürgern, die genau das Schlimmste, nämlich einen Krieg eines jeden gegen eines anderen Nachbarn, vermeiden wollen. Sie wollen nicht, dass das Land abgleitet und libanesische oder irakische Verhältnisse erfährt. Ich fürchte nur, dass solche sehr ehrenwerten Bemühungen nicht fruchten werden in einem Umfeld, wo die Gewalt immer mehr bestimmend wird und der einzige Lösungsansatz zu sein scheint und alle Seiten glauben, dass sie diesen Konflikt für sich militärisch entscheiden könnten. Das Regime glaubt, dass es in der Lage sei, die Rebellion niederzuschlagen. Immer noch glaubt es das. Und die Aufständischen haben nunmehr Morgenluft gewittert. Sie glauben, dass sie nun das Regime stürzen können. Spätestens seitdem die Kämpfe auch in der Hauptstadt Damaskus ausgebrochen sind, ist diese Hoffnung sehr groß.
Haben Religionsvertreter überhaupt einen Einfluss in Syrien?
Sie haben einen Einfluss auf ihre unmittelbare Herde, wenn ich so sagen darf. Sie haben natürlich die Möglichkeit, ihre eigenen Angehörigen vor extremen Handlungen zu bewahren und sie zur Zurückhaltung aufzufordern, beispielsweise keine Massaker zu begehen. Aber in jedem Krieg gibt es immer eine eigene Dynamik. Und es ist jetzt schon zu beobachten, dass in vielen Siedlungsgebieten, wo Drusen, Christen und Sunniten zusammengelebt haben oder immer noch zusammenleben, eine Entflechtung stattgefunden hat. Die Drusen ziehen sich zurück in ihre Siedlungsgebiete, die Christen in wiederum ihre eigenen und die Sunniten gehen ebenfalls dorthin, wo vor allem Sunniten leben und wohnen. Das alles aus Angst davor, dass in dem Moment, wo der Staat endgültig zusammenbricht, wo es eine staatliche Ordnung nicht mehr gibt, es eine Nacht der langen Messer geben könnte und furchtbare Rachehandlungen stattfinden. Man muss sich vor Augen führen, dass in der Geschichte Syriens und des Libanon in den letzten 200 Jahren es im Schnitt alle 40 bis 50 Jahre immer wieder zu furchtbaren Massakern gekommen ist, der einen Bevölkerungsgruppe an der anderen, zuletzt während des libanesischen Bürgerkrieges. Und ich war selber überrascht, als ich in Damaskus studiert hatte, dass dort unter den Christen immer noch ein Massaker gegenwärtig ist, das 1860 stattgefunden hat, also vor 150 Jahren. Und damals wurde fast die gesamte christliche Gemeinde in Damaskus ausgelöscht von muslimischen Fanatikern. Dieses Trauma hat sich im kollektiven Gedächtnis der Christen von Damaskus eingebrannt. Das ist so präsent wie für uns in Europa jüngere Geschichte der letzten 10, 20 Jahre. Das darf man nicht unterschätzen. Die Leute wissen, was passieren kann, wenn alle Dämme gebrochen sind.
Sagt der Nahost-Spezialist Michael Lüders. Auch Syriens großer Nachbar im Osten, Irak, findet nicht zur Ruhe. Diese Woche erschütterte eine schwere Bombenserie das Zweistromland. 75 Menschen kamen dabei ums Leben, 32 davon allein in der Hauptstadt Bagdad. Beobachter vermuten hinter den Anschlägen das islamistische Terrornetz Al-Qaida. So auch die Journalistin Inga Rock. Lorenzo Bonatti hat mit ihr gesprochen.
Vieles deutet darauf hin, dass es die Al-Qaida war. Zum einen hat deren irakischer Chef mit Anschlägen gedroht und zum anderen ist wohl die Al-Qaida die einzige Terrorgruppe im Irak, die solche Anschläge, so eine Serie von Anschlägen verüben kann.
Die Gewalt der Al-Qaida in Irak ist in den letzten Jahren ja deutlich zurückgegangen. Weshalb wird die Al-Qaida gerade jetzt wieder aktiv im Irak?
Die Gewalt ist zurückgegangen, aber sie hat nie aufgehört. Also wir haben immer Anschläge der Al-Qaida gehabt. Was wir beobachten können, dass es eine Zunahme von Anschlägen gibt, dass sie in der Lage ist, in kürzeren Abständen so schwere Anschläge wie gestern zu verüben. Und warum das so ist, ist schwer zu beantworten. Die Regierung sagt ja, Al-Qaida-Extremisten seien nach Syrien abgezogen. Offensichtlich ist sie aber immer noch so stark, dass sie eben solche Anschläge planen kann und auch die Bomben bauen kann.
Die Anschläge fanden sowohl auf schiitischem wie auch auf sunnitischem Gebiet statt. Welche Strategie der Al-Qaida steckt da dahinter?
Es geht ja vor allen Dingen darum, den Bürgerkrieg erneut zu provozieren zwischen Sunniten und Schiiten. Und sie will Angst und Schrecken verbreiten, einen Keil zwischen die Regierung und die Zivilbevölkerung treiben. Diese Autobomben haben ja eine enorm psychologische Wirkung auch, also nicht nur dafür, dass sie sehr viele Menschen töten, sondern sie verursachen auch Panik. Und damit sinkt die Bereitschaft der Bevölkerung möglicherweise, Informationen an die Regierung, an die Sicherheitskräfte weiterzugeben. Und sie findet vielleicht auch eher die Möglichkeit, frei zu operieren.
Der Chef der Al-Qaida in Irak hatte unlängst erklärt, seine Organisation würde von den Sunniten im Land gestützt. Stimmt das?
Also er hat da ja groß gesagt, sie würde zurückkehren in sunnitische Gebiete, in denen sie früher nach eigenem Gusto operieren konnte. Dass es so weit kommt, scheint im Moment eher unwahrscheinlich, weil die Sunniten ja die Al-Qaida mit amerikanischer Hilfe vertrieben haben. Aber es könnte natürlich sein, dass die Sunniten wegschauen, diese Möglichkeit gibt, weil die Sunniten doch sehr frustriert sind darüber, dass sie zu wenig Einfluss auf die Politik haben, dass die Schiiten, insbesondere der schiitische Regierungschef, die Macht in seinen Händen konzentriert und der sogenannte Versöhnungsprozess eigentlich nicht vorankommt. Und dann wird es auch im Zusammenhang mit dem Konflikt in Syrien gesehen, wo die Sunniten darauf hoffen, dass das Assad-Regime gestürzt wird und auch die Al-Qaida hofft darauf, werden die Schiiten genau das befürchten.
Die Einschätzungen von Inga Rock. Der neue französische Präsident François Hollande und seine sozialdemokratische Regierung stehen vor einer ersten schweren Bewährungsprobe. Frankreichs größter Autobauer Peugeot Citroën hat einen Halbjahresverlust von über 800 Millionen Euro bekannt gegeben und will 8000 Stellen streichen. Die französische Regierung hat nun ein Hilfsprogramm für die heimische Autobranche vorgestellt. Wer in Frankreich ein Elektro- oder ein Hybridauto kauft, soll künftig 2000 Euro mehr Subventionen vom Staat erhalten. Roman Fillinger fragte unseren Frankreich-Mitarbeiter Rudolf Palmer, ob diese zusätzliche Subvention mehr als nur ein Tropfen auf den heißen Stein sei.
Das zumindest hofft die Regierung, denn sie investiert aus einer nicht sehr gut bestückten Staatskasse immerhin 1,8 Milliarden in dieses Programm. Ein Tropfen auf den heißen Stein könnte das doch sein, weil dieser Sektor vergleichsweise sehr winzig ist. Die Elektromobile haben im ersten Quartal dieses Jahres nur 0,2% der neu immatrikulierten Fahrzeuge ausgemacht. Und die Hybridautos 0,8. Das heißt, das ist ein ganz schmaler Sektor des Automobilmarkts. Aber er soll jetzt zum Zugpferd der Automobilindustrie in Frankreich werden und den beiden Unternehmen Renault, Peugeot, Citroën einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für die Zukunft liefern.
Was verlangt denn die Regierung im Gegenzug zu ihrem Hilfsprogramm von den Autoherstellern?
Sie stellt drei Bedingungen. Erstens wünscht sie, dass die Preise der subventionierten Fahrzeuge stabil bleiben und nicht in die Höhe schnellen. Zweitens wünscht sie, hofft oder erwartet sie, dass weiterhin in Frankreich produziert wird. Und drittens soll der soziale Dialog besser werden. In der Vergangenheit nämlich haben sich gerade die Gewerkschaften darüber beschwert, dass man ihnen die Wahrheit, die traurige Wahrheit der Lage der Industrie verheimlicht hat.
Das hat ja auch Präsident Hollande kritisiert, als Peugeot angekündigt hat vor 2 Wochen, der Konzern wolle 1,5 Milliarden Euro einsparen und 8000 Stellen streichen. Das dürfte mit diesem Programm, das jetzt von der Regierung angekündigt worden ist, nicht verhindert werden.
Nein, das kann die Staatsführung auch nicht verhindern. Peugeot Citroën ist ein privates Unternehmen. Hingegen hat der Konzernleiter Philippe Varin dem Präsidenten und dem Regierungschef versprochen, er wolle dafür sorgen, dass jeder Mitarbeiter, der jetzt die Kündigung kriegt, individuell eine Lösung bekommt, dass er weiter beschäftigt wird. Er hofft auch, dass neue Allianzen von Peugeot Citroën mit Toyota und General Motors zusätzliche Arbeit bringen und dass so doch die Zukunft ein wenig besser aussieht, als man das heute bei der Ankündigung der Halbjahresergebnisse dachte.
PSA Peugeot Citroën, der größte Autokonzern Frankreichs, ist ja nicht der einzige Problemfall in der französischen Wirtschaft. Le Monde, die Zeitung, geht davon aus, dass bis zu 60.000 Stellen in Frankreich gefährdet sind. Was will Hollande dagegen tun?
Tatsächlich sieht es nicht sehr gut aus für die Beschäftigung in Frankreich. In zahlreichen Wirtschaftssektoren werden Konkurse angemeldet, werden Stellen abgebaut. Die neue Staatsführung appelliert jetzt an den Patriotismus der Konsumenten und sagt, kauft französische Produkte. Dann schickt der französische Präsident natürlich auch seine Regierung an die Front, vor allem seinen Minister Arnaud Montebourg, der zuständig ist für den industriellen Wiederaufbau, wie sein Mandat heißt, der von Fall zu Fall Lösungen suchen muss, Übernahmepartner, oder er versucht Druck zu machen auf die entsprechenden Unternehmensführungen, damit sie auf den Abbau zurückkommen. Wenn er scheitert, wird er wahrscheinlich dann auch der erste Sündenbock sein.
Appelle an den französischen Patriotismus, ein Hoffen auf mehr Wachstum und Subventionen für Elektro- und Hybridfahrzeuge. Überzeugen diese Antworten der Regierung Hollande in Frankreich?
Für Präsident Hollande wird diese Krise der Automobilindustrie bestimmt zum politischen Test. Er hat bisher doch ziemlich viel Vorschusskredit gehabt. Ob das hinhält, das wird sich sehr schnell zeigen. Es ist zu befürchten, dass dieser Plan, wenn er Ergebnisse zeitigt, dann eben nicht sehr schnell, denn Dringlichkeitsmaßnahmen sind in diesem Plan nicht vorgesehen. Das heißt, die Enttäuschung für die Wähler könnte vielleicht schon im Herbst kommen.
Rudolf Balmer zur Krise der französischen Autoindustrie. Auch Spanien steckt in der Krise. Erst waren es die Sparkassen und Banken, die die Finanzmärkte nervös machten. Jetzt sorgen Spaniens autonome Regionen für Aufregung. Valencia und Murcia haben Madrid um Hilfe gebeten. Ist das erst der Anfang? Das fragte Thomas Sakola unseren Iberien-Korrespondenten Alexander Gschwind.
Das ist zu befürchten. Zumindest von 5 weiteren Regionen ist die Rede, darunter den beiden Inselarchipelen, den Balearen und Kanarischen Inseln, dann aber auch Katalonien und Neukastilien. Andalusien dürfte auch nicht allzu weit davon sein, einen solchen Antrag zu stellen zu müssen. Also da kommt wahrscheinlich noch eine ganze Reihe dazu.
Warum sind denn die Regionen in Spanien derart in Finanzschwierigkeiten geraten?
Der eine Teil ihres Verhängnisses ist, wie bei anderen Schuldenkrisen, das billige Geld der letzten Jahre, das dazu verführt hat, über seine Verhältnisse zu leben. Gerade die Region Valencia ist ein Musterbeispiel dafür, wie man grob fahrlässige Ausgabenpolitik betrieben hat in den letzten Jahren.
Mit welchen Projekten hat sich denn Valencia derart übernommen?
Das für uns Schweizer naheliegendste ist der berühmte America's Cup, der 2-mal in Valencia ausgetragen wurde, für den ein völlig neuer Yachthafen gebaut wurde, auch die ganze Verkehrsinfrastruktur der Stadt auf Vordermann gebracht wurde. Dann hat man Flughäfen in völlig unnötigem Ausmaß ausgebaut. Das hat alles Hunderte von Millionen, wenn nicht Milliarden, verschlungen.
Jetzt haben die Regionen in Spanien ja mehr Autonomie bekommen, übernehmen Aufgaben. Hat das nicht auch finanzielle Folgen gehabt?
Das ist der zweite Teil des Verhängnisses. Es ist so, dass der spanische Staat im Rahmen seiner Dezentralisierung eine Reihe von Aufgaben, wie Sie richtig sagen, an die Regionen delegiert hat. Und das sind vor allem auch kostenintensive Aufgaben. Das sind die Sicherheit, das heißt die regionalen Polizeikorps, das sind die Schulen, das Erziehungswesen, das Gesundheitswesen und auch der Nahverkehr. All das sind Bereiche, die sehr kostenintensiv sind und die ihren Teil dazu beigetragen haben, einerseits die Verschuldung der Regionen in die Höhe zu treiben und andererseits eben den Zentralstaat von denselben Aufgaben etwas zu entlasten.
Hat man dieses Problem in Madrid denn nicht kommen sehen und sich etwas darauf vorbereitet?
Das hat man sehr wohl. Man hat sogar einen speziellen Hilfsfonds für die notleidenden Regionen eingerichtet und dotiert mit immerhin 18 Milliarden Euro. Das sollte auch für das Erste reichen. Im Übrigen ist die Aufregung die jüngste an den Börsen und Finanzmärkten nicht ganz nachvollziehbar um die spanischen Regionen, weil die internationalen Ratingagenturen gerade die Schuldpapiere Valencias und Kataloniens schon vor Monaten auf Ramschniveau herabgestuft hatten. Wer also darauf noch sitzen blieb bis zum heutigen Tag, der muss sich selbst ein bisschen an der Nase nehmen.
Alexander Gschwind über Spaniens großen Schuldenberg. Ein Jahr nach den blutigen Anschlägen in Oslo und auf Utøya hat Norwegen der Opfer gedacht und ein klares Bekenntnis zu mehr Demokratie und Offenheit abgelegt. Dabei gab es prominente Unterstützung. Deres Nordeuropa-Korrespondent Bruno Kaufmann.
Zum Abschluss der hellen Sommernacht öffnete sich der schwarze Vorhang und vor die gut 100.000 Menschen umfassende Trauergemeinde trat Bruce Springsteen. For all of us who love democracy and tolerance, it's an international tragedy. Alle, die für Demokratie und Toleranz eintreten, denken heute an diese Tragödie, welche Norwegen vor einem Jahr heimsuchte, sagte der amerikanische Musiker und gab das vielleicht bekannteste Lied der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung zum Besten. Das Konzert auf dem Osloer Rathausplatz schloss die umfassenden Gedenkveranstaltungen ab, welche zum Jahrestag der Terroranschläge von Oslo und Utøya durchgeführt worden sind. In vielen Darbietungen gingen die Künstler ganz direkt auf die Tat des Rechtsextremisten Anders Behring Breivik ein, der im letzten Sommer zunächst vor dem Sitz des Ministerpräsidenten eine Autobombe detonieren ließ und dann auf der Ferieninsel Utøya 69 hauptsächlich junge Menschen massakrierte. Die bekannte norwegische Band De Lillos nahm in ihrem Lied Bezug auf die Aussagen des geständigen Massenmörders, der im Prozess sein Verbrechen als grausam, aber notwendig bezeichnet hatte. Auf die unglaubliche Grausamkeit war früher am Abend auch Regierungschef Jens Stoltenberg eingegangen, als er vor mehreren tausend Jugendlichen auf der Insel Utøya sprach.
Er det å kjenne gufse fra ondskapens timer i fjor. Alle
Es ist schlimm, wieder hier zu stehen und das Grauen des letzten Jahres noch einmal zu spüren, sagte Stoltenberg und erinnerte daran, wie der Attentäter Kinder und Jugendliche ohne jede Rücksicht und Gnade tötete, Dutzende Verletzte und Hunderte traumatisierte. Die Anschläge vom 22. Juli müssen uns, so Stoltenberg, eines lernen, nie mehr gleichgültig zu sein gegenüber Hass und Extremismus, politischer Gewalt und Intoleranz. Mit dem Gedenktag vom Sonntag will Norwegen damit beginnen, einen Schlussstrich unter das schwerste Verbrechen im Land seit dem Zweiten Weltkrieg zu ziehen.
Graffiti-Kunst als politisches Statement, das kennen wir in der Schweiz und in anderen westlichen Ländern. Besonders viel Mut braucht es dazu meist nicht. Street Art in Kabul aber, das ist etwas anderes. Die junge afghanische Künstlerin Shamsia versucht, die Menschen mit ihren gesprähten Burka-Frauen zu erreichen. Karin Wenger hat sie in Kabul getroffen.
Sie sitzt auf einer Treppe in einem zerbombten Gebäude in Kabul. Die Frau ist in eine Burka gehüllt, von Kopf bis Fuß mit blauem Stoff bedeckt. Selbst die Augen sind hinter einem Fadengitter versteckt. Es scheint, als könne sie sich nicht entscheiden, ob sie aufstehen oder sitzen bleiben soll. Dabei kann die Afghanin nichts von beidem. Die Frau ist ein lebensgroßes Bild, ein Graffiti, aufgesprayt auf einer Wand in der Ruine des russischen Kulturzentrums. Für die junge Graffiti-Künstlerin Shamsia steht die Burka-Frau stellvertretend für Hunderttausende von Afghaninnen.
Women just think that maybe she can go up and maybe she can go down. It is a temporary situation because of a step.
Die Frau, die ich hier gesprayt habe, denkt darüber nach, ob sie die Treppe hoch oder runter gehen soll. Sie befindet sich in einer temporären Situation. Vieles ist unklar und das deprimiert sie ein wenig. Ich will damit sagen, Veränderung geschieht für Frauen in Afghanistan schrittweise und die Richtung ist noch nicht deutlich erkennbar. Shamsia hat selbst noch nie eine Burka getragen. Sie trägt bloß ein Kopftuch, das leicht zurückgeschoben ist, die Haare sind zu sehen. Die zierliche 24-Jährige ist perfekt geschminkt und ihre Finger mit den langen Nägeln sind mit etlichen Ringen bestückt. Sie hat das Sprayen im Dezember 2010 in einem Workshop mit dem britischen Graffiti-Künstler Chu gelernt. Kabul wäre eine ideale Sprayerstadt. Die meisten Gebäude sind aus Sicherheitsgründen hinter meterhohen Betonmauern versteckt. Und diese wären ideale Sprayerflächen. Aber Shamsia sagt,
Because I cannot do graffiti easily in outside, especially for a female artist is very difficult work.
Ich kann nicht im Freien eine Wand besprayen, das ist schlicht zu gefährlich, ganz besonders für mich als Frau. Deshalb suche ich mir geschlossene Räume wie das russische Kulturzentrum. Shamsia hat einen eigenen Graffiti-Stil entwickelt, um den Gefahren auszuweichen. Sie fotografiert Kabuls Gebäude und malt die Graffitis nachträglich mit Hilfe von Photoshop oder Pinseln auf die Fotos. So verwandelt sie ganze Stadtbezirke in Kunstwerke, wenn auch bloß auf Papier. Shamsia hofft in Zukunft mehr reale Wände besprayen zu können, aber Kunst und Künstler würden in Afghanistan wenig geschätzt, sagt sie. Nach Jahren des Krieges kämpfen die meisten noch heute ums nackte Überleben. Zudem zerstörten die Taliban jahrelang jede Kunst. Graffiti könnte da ein neues Verständnis für Kunst wecken, glaubt Shamsia.
Graffiti is more effective for developing art in Afghanistan.
Mit Graffiti können wir die Kunst in Afghanistan entwickeln, denn die meisten Leute haben nie Zugang zu einer Kunstgalerie, aber ein Graffiti-Kunstwerk in der Straße ist für alle da. Die Leute können es betrachten und sich Gedanken machen. Shamsia selbst stammt nicht aus einer Künstlerfamilie, sondern aus Kandahar, dem erzkonservativen Herzland der Taliban. Im Bürgerkrieg wanderte ihre Familie in den Iran aus. Vor 7 Jahren kehrte Shamsia nach Afghanistan zurück und schrieb sich an der Universität Kabul in der Fakultät der Künste ein. Heute ist sie dort selbst Dozentin. Mit jungen Künstlern hat sie zudem ein Kollektiv für zeitgenössische Kunst in Afghanistan gegründet. Beengend und trostlos wirken viele von Shamsiyas Gemälden. Sie erinnern an die über 30 Kriegsjahre, die Afghanistan und seine Bewohner geprägt haben. Über ihre Burka-Frau im zerstörten russischen Kulturzentrum hat Shamsiya eine Frage gesprayt.
I just say that the water will be back in some river, but what about the dead fish?
Das Wasser kehrt ins Flussbett zurück, aber was geschieht mit den toten Fischen? Das ist die Situation in Afghanistan heute. Wir hatten so viele Kriege, so viele Leute sind gestorben. Heute ist die Situation ein bisschen besser. Vielleicht wird es Friede geben, aber die Toten kehren nicht wieder. Kunst spiele in dieser Trostlosigkeit eine wichtige Rolle, glaubt Shamsiya.
Art is to create some new thing. And creation is more important because of art.
Kunst bedeutet, etwas Neues zu schaffen, etwas zu kreieren. Das ist wichtig für unser Land. Wir müssen den Menschen helfen, die Welt mit anderen Augen zu sehen.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.